gesprochen. Was meint er denn, wenn er sagt, Politik auf gleicher Augenhöhe mit den USA? Was ist denn da gleiche Augenhöhe? Das ist nicht die Körpermaße von Herrn Fischer und Condoleezza Rice, sondern das verweist auf Stärke und Souveränität des Nationalstaats. Und so weiter und so fort. Ich kann das abschließen, Fazit Kapitel 2. Das ist eigentlich die kürzeste und die leichteste Übung gewesen. Von einem politischen Gegensatz zwischen den Grundprinzipien faschistischer und demokratischer Politik kann keine Rede sein. Die drei zentralen Maßstäbe, die die NPD propagiert, teilen Demokraten. Vielleicht andersrum besser formuliert, Demokraten treten oder traten immer schon unter diesen Maßstäben politisch an. Es handelt sich eben bei Faschisten und Demokraten, da muss man mal Abstand nehmen von dem, was man in der Schule hat glauben sollen, um zwei Lager derselben bürgerlichen Politik. Damit ist im Übrigen auch klar, dass der Faschismus seine Wurzeln in so etwas, ich nenne es mal, wie enttäuschtem Nationalismus hat. In von der demokratischen Politik enttäuschtem Nationalismus. Faschisten wissen sich einerseits, ich drehe das Argument jetzt mal um, mit Demokraten sehr einig in den Grundprinzipien der Verfolgung der nationalen Sache. Wissen sich einig, dass Politik nichts anderes ist, als diese Sache erfolgreich für Deutschland voranzubringen. Das aber, sagen Faschisten, das war der Ansatzpunkt 33 oder vor 33, und das ist er heute auch, machen Demokraten nicht konsequent und nicht rigoros genug. Und das ist die faschistische Herausforderung. Faschisten als enttäuschte Nationalisten wollen das Programm rigoroser durchsetzen. Und das ist zugleich eben mein Übergang zum Teil Nummer 3. Worin bestehen denn nun die Differenzen zwischen neofaschistischer, faschistischer und demokratischer Politik? Gerade nach dem, was ich eben, ich glaube, hinreichend, ich glaube, man muss es in diesen Kreisen auch nicht ausführlicher begründen, gesagt habe, das stellt natürlich erst recht die Frage in den Raum, was entzweit denn die Lager, diese beiden Lager von Politik, von bürgerlicher Politik hierzulande so fürchterlich? Was entzweit sie so sehr, dass die einen die jeweils anderen am liebsten verbieten und ihre Funktionäre wegsperren würden? Wo sie doch dieselben Grundprinzipien in der Sicherung des Erfolgs der nationalen deutschen Sache anstreben. Die wechselseitige Kritik gerät sogar, das habe ich am Anfang gesagt, fast an den Rande einer Feindschaftserklärung, in der alles andere als Einigkeit in den Grundfragen zu herrschen scheint, was erst recht die Frage aufwirft, worin liegen jetzt nun tatsächlich die Differenzen? Von der demokratischen Seite, ich zitiere es nochmal, hören wir, das sind Ewiggestrige, da hören wir, das sind Populisten, Rattenfänger, die eine Gefahr darstellen. Umgekehrt von der NPD hören wir, ich zitiere mal wieder, die Fehlentwicklungen demokratischer Politik sind die Folge katastrophaler Fehlentscheidungen und Zeugen vom Verrat an der nationalen Sache. Volksverräter, Verräter des Vaterlandes, heißt die Gegenkritik. Ich will dieses Kapitel über Identität und vor allen Dingen Differenz mal einleiten über den Populismusvorwurf, den die Demokraten den Faschisten gegenüber aufstellen. Ich bin nämlich der Auffassung, an diesem Populismusvorwurf der Demokraten an die Adresse der Faschisten, da ist ein bisschen was Richtiges dran. Dem kann man ein bisschen was entnehmen über die tatsächlichen Differenzen auf der Grundlage der Gemeinsamkeiten ihrer Politik. Was ist ein Populist? Ich fange mal so an. Ein Populist ist jemand, der auf alles und jedes einfache Antworten hat. Der einfache Lösungen für alle politischen Fragen bei der Hand hat. Das ist so der Gang und Gäbe Begriff vom Populist. Den will ich auch gar nicht hinzufügen. Ich frage mich bloß, was haben eigentlich Demokraten, wenn sie die Neofaschisten damit kritisieren, gegen einfache Lösungen? Nichts schöner als einfache Lösungen, wenn sie denn stimmen und wenn sie denn praktizierbar werden. Ja, die haben was dagegen, weil ihre Sorte Politik und das Werben für ihre Politik sich mit den einfachen Antworten zwangsläufig schwer tut. Sie werben für die Sache ihrer demokratischen Politik immer komplizierter und können deswegen die Vereinfacher nicht leiden. Sie sagen nämlich, wenn sie ihrem Volk in Wahlkampfzeiten, aber auch nicht nur in Wahlkampfzeiten, übrigens die müntefähringische Kulturkritik an dieser Gesellschaft ist ein schönes Beispiel dafür, nur mal am Rande genannt. Sie sagen nämlich ihrem Bürger immer was Doppeltes. Sie sagen ihm, es ist Grundmuster jeder politischen Werbung von Demokraten. Sie sagen ihnen erstens, hallo Bürger, wir kümmern uns schon um alle Probleme, die ihr so habt. Wir kümmern uns schon um das, was den Bürger so drückt. Seine Arbeitslosigkeit kümmern wir uns, zu wenig Kindergarten, Rente und so weiter. Um all das kümmern wir uns. Teil 1 der Werbung. Teil 2 der Werbung. Das drücke ich jetzt ein bisschen anders aus, als es bei denen vorkommt. Das kann man ohne Zweifel aus ihren Reden immer rausdestillieren. Der zweite Teil der Botschaft heißt, hallo Bürger, aber bitte nur nicht glauben, dass wir alles, was wir lösen wollen, worum wir uns kümmern wollen, auch einfach so lösen können. Wir sind doch keine Übermenschen. Das ist eine merkwürdige Form von Werbung. Im ersten Teil sagen sie, oh, wir haben doch die Macht, wir kümmern uns um das, was ihr wollt. Im zweiten Teil fast das glatte Gegenteil. Naja, so mächtig sind wir nicht, wir sind immer ein Stück Ohnmacht, mit dem sie im zweiten Teil daherkommen. Alles können wir auch nicht. Oder nochmal andersrum gesagt, im Teil 1, wir wollen das Beste für euch, aber bitteschön, wenn das Beste nun nicht rauskommt, lastet es bitteschön nicht uns an, sondern wir sind doch auch konfrontiert mit Sachzwängen, auch wir sind in einer Welt, leben in einer Welt des Geben und Nehmens und so weiter und so fort. Das war die müntefähringische Geschichte. Wir haben doch alles gemacht, damit Arbeitslosigkeit abgebaut wird. Aber leider können wir nicht so, wie wir wollen, wenn die bösen Kapitalisten nicht ihrer Verantwortung, Arbeitsplätze zu schaffen, nachkommen. Das war das Muster in Reinkultur. Der Populist, und insofern, habe ich gesagt, trifft diese demokratische Schelte am Faschisten etwas. Der Populist selber, also der Neofaschist, hat es nicht mit diesem komplizierten Verhältnis von Wollen und Können von Macht, von Wollen und nicht immer so Können von Macht und Ohnmacht. Der steht vielmehr auf dem Standpunkt, was man will, gerade wenn man die Staatsmacht hat, das bringt man auch zustande, das kann man auch ins Werk setzen, ja wozu hat man denn dann die Staatsmacht? Der Populist kennt also immer nur den ersten Teil der demokratischen Volkswerbung. Macht ist das Mittel, mit dem sich die nationale Sache auf jeden Fall erfolgreich betreiben lässt. Ohnmacht kommt bei ihm nicht vor. Ohnmacht gilt dem neofaschistischen Politiker als Schwäche bzw. als fehlender Wille. Wenn man als Politiker wirklich will, dann klappt es auch. Natürlich muss dann dafür die Macht auch ordentlich eingesetzt werden, versteht sich. Populisten verachten also das Sachzwangargument aufs Heftigste, mit dem demokratische Politiker agitieren gehen. Das ist ihnen der Grund, weswegen, für sie der Grund, weswegen sie sagen, Demokraten sind Volksverräter. Die kuschen. Kaum ist eine Schranke da, kuschen sie, statt ihre Macht einzusetzen. So. Was daran wahr ist, hängt natürlich nicht nur an dieser wechselseitigen Kritik und deren Zurückweisung, sondern hat seinen harten, sachlichen Kern in der demokratischen Politik selber. Und auf den will ich jetzt etwas zu sprechen kommen. Wenn man sich die betriebene Politik von Demokraten etwas genauer annimmt, dann wird Folgendes deutlich. Wie geht Politik hierzulande? Ich mache es mal ganz, ganz prinzipiell. Demokraten, deutsche Demokraten auch, haben beschlossen, dass die deutsche Nation mit der kapitalistischen Organisation der Wirtschaft die deutsche nationale Sache voranbringen soll. Kapitalismus soll das Erfolgsmittel sein, haben sie gesagt. Und wenn Kapitalismus das Erfolgsmittel sein, dann braucht es natürlich auch, Erfolge der kapitalistischen Wirtschaft. Und wenn es Erfolge der kapitalistischen Wirtschaft als Mittel, um Deutschland voranzubringen, braucht, ja dann bleibt es, das hat die demokratische Politik beschlossen und für sich akzeptiert, auch nichts anderes übrig, dass sich diese staatliche Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik dann auch den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Wirtschaftens annehmen muss, sie akzeptieren muss und sie als Instrument für deutsches Wirtschaftswachstum nach allen Regeln fördern muss. Also gerade weil sie Kapitalismus als Mittel für das nationale Wirtschaftswachstum der deutschen Nation einsetzen wollen. Gerade deswegen haben sie gesagt, müssen wir uns auch an deren Regeln orientieren. Übrigens nur so löst sich dieses ganze alberne Zeug auf mit der Staat sei in den Fängen der Multis. Nein, der ist nicht in den Fängen der Multis, der hat beschlossen, wir setzen auf Kapitalismus als unser imperiales Erfolgskonzept. Und wenn wir das tun, haben wir natürlich auch dafür zu sorgen, dass die Erfolge haben. So einfach ist das. Und deswegen fährt Schröder immer mit 25 Großmanagern des deutschen Kapitals um die Welt nach China und so weiter. Wenn das jetzt das Prinzip ist, dann schließt das natürlich einiges von dem ein, was Faschisten überhaupt nicht mögen. Dann schließt es ein, grenzüberschreitendes Verkaufen und Kaufen, Hüben und Drüben. Wir verkaufen bei denen, aber dann verkaufen die natürlich auch bei uns. Und die Konkurrenz in Sachen Produktivität und Preis entscheidet dann, wer der Sieger ist. Dann geht es darum, in Verträgen mit anderen Staaten dafür zu sorgen, dass man an deren Reichtum rankommt. Was natürlich, wenn es nicht gleich mit Krieg geht, immer einschließt, Verträge gleich Deal, gleich Teilen, dass man denen auch den Zugriff auf den hiesigen Reichtum, Kapitalexport und so weiter erlauben muss. Das schließt auch ein, dass deutsche Ökonomie zum wuchtigen Kapitalstandort ausgebaut ist, der fremdes Kapital in Massen anlockt. Kapitalstandort heißt erstmal für Demokraten überhaupt nicht sortieren nach dem Heimatstandort dieses Kapitals. Das ist wurscht. Kapital soll sich hier anlegen, hier Wirtschaftswachstum oder von hier aus Wirtschaftswachstum durch Weltmarkterfolge fördern. Und das schließt natürlich all das ein, was wir in den letzten Jahren so munter zum Teil im eigenen Leibe erleben, den Standort so zuzurichten, dass er optimale Bedingungen für die Attraktion von fremdem Kapital liefert. Das wird gemacht. All das, was die Faschisten hassen und unter dem Oberbegriff Überfremdung, Denaturierung des deutschen Volkskörpers und der deutschen Sache, Volksverrätertum charakterisieren, gehört für Demokraten notwendigerweise zum Erfolgsmittel Kapitalismus dazu. Deswegen ist es zum Beispiel auch schwierig, wenn etwa die Frau Merkel, wie neulich gerade, als die Arbeitslosenziffern die berühmte 5-Millionen-Grenze überschritten hat, gesagt hat, 5 Millionen Arbeitslose sind unpatriotisch, hat sie gesagt. Das ist vom Wortlaut her, freut sich jeder NPDler über den Satz. Das ist vom Standpunkt demokratischer Politik, ist das schwierig. Wenn ich den bedingungslosen Standpunkt der Beschäftigung von rein Deutschen einnehme, ja, dann sind 5 Millionen Arbeitslose unpatriotisch. Wenn ich aber den gleichfalls patriotischen Standpunkt einnehme, Alles, was dem Kapital hier nützt, Sicherung von Rentabilität in der Ausbeutung, und dazu gehört natürlich Freiheit von Entlassungen, von Heuern und Feuern, dann ist dieses Urteil, das ist unpatriotisch, falsch, denn es entstehen vielmehr die 5 Millionen Arbeitslose für eine durchaus patriotische Politik, was sie nämlich heißen, dem Kapital sind keine Schranken in der Sicherung seiner Erfolge auf hiesigem Standort und von hiesigem Standort aus in die Wege gelegt worden. Jetzt ist aber an dieser Einlassung demokratischer Politik auf das Mittelkapitalismus etwas noch wichtig und zu bemerken. Mit dem Einlassen auf dieses Mittel hat sich der demokratische Staat nicht nur entschieden, das Rentabilitätsgesetz zu akzeptieren, die Konkurrenz zu akzeptieren, dass über Produktivitäts- und Preisvergleiche Erfolge erzielt werden, sondern hat zugleich auch, und jetzt erinnere ich an diese Dialektik von Wollen und Nicht-Können, von Macht und Ohnmacht, dem Populismusargument, hat zugleich aus der Hand gegeben, dass diese nationale Wirtschaftspolitik zugleich die Erfolge garantieren kann. Das kann sie nicht. Demokratische Politik kann die Bedingungen für Erfolg schaffen, aber den Erfolg nicht sicherstellen, weil sie ja gerade sagt, dies ist abhängig davon, wer in der Konkurrenz obsiegt. Also ist nationale Wirtschaftspolitik in der Tat fast richtig abgebildet in dieser Sorte Werbung mit den beiden Elementen Macht und Ohnmacht. Ja, wir haben die Macht tatsächlich, dem Kapitalismus gute Bedingungen zu schaffen und darüber das Volk zu verarmen, macht nichts, Hauptsache das Kapital prosperiert. Zugleich aber ist damit überhaupt nicht gesagt, ob das Schaffen der Bedingungen zugleich den Erfolg garantiert. Das hängt von nichts anderem ab, ob die anderen, wie die anderen nämlich mit ihren Multis umgegangen sind und wie die anderen Multis mit sich umgegangen sind. Also, die Bedingungen kann der demokratische Staat schaffen, wenn er sich auf dieses Mittel einlässt. Aber wenn er sich auf dieses Mittel einlässt, muss er zugleich sagen, den Erfolg habe ich nicht in der Hand. Der hängt an den Resultaten der Konkurrenz. Der Kapitalismus als Mittel der Demokratie muss also notwendigerweise Arbeitslosigkeit, Krisen, Pleiten, Misserfolge auf dem Weltmarkt, sogar Standortrückschläge einstecken und sich dadurch immer wieder neu herausgefordert werden, dem Kapital noch bessere Bedingungen zu schaffen. Das liegt in der Logik genau dieses Arguments. Demokratische Politik kann nicht sagen, das wäre das Ideal der Faschisten. Wir setzen auf den Kapitalismus und wollen zugleich den Kapitalismus als das garantierte Erfolgsmittel einsetzen. Wenn Sie das machen, müssen Sie sich gegen Grundprinzipien des Kapitalismus zur Wehr setzen, dann müssten Sie in der Tat, das kann Politik machen, Demokraten wollen es nicht, dann müssten Sie in der Tat den weltweiten ökonomischen Vergleich hiesiger Kapitale und des gesamten Standorts unterbinden, dann müssten Sie etwas machen, was man aus der Wirtschaftsgeschichte als Autarkiepolitik kennt, mehr oder weniger idealistisch praktiziert. Das ginge alles. Dann müsste man die Grenzen dicht machen gegen auswärtige Waren und auswärtiges Kapital und auswärtiges Geld und auswärtige Arbeitskräfte. So etwas ginge schon. Demokraten haben beschlossen, das nicht zu machen, weil sie damit zugleich die Freiheit des von ihnen favorisierten Erfolgsmittels Kapitalismus erheblich beeinschränken würden. Den Vergleich wollen sie, sie wollen in dem Vergleich siegen, in dem Vergleich der kapitalistischen Standorte und der Multis, die darauf agieren, aber sie haben, gerade weil sie damit dem Vergleich nur Bedingungen schaffen können, das Ergebnis des Vergleichs nicht in der Hand. Übrigens dabei ist, das nur nebenbei gesagt, auch deutlich geworden, was eigentlich Lüge und was eigentlich Wahrheit an dem Sachzwangargument ist, was demokratische Politiker so gern als Entschuldigung oder Legitimation oder Begründung für Sachen, die sie nicht hingekriegt haben, dran ist. Lüge und Wahrheit. Es ist in der Tat ein Stück Wahrheit dran, müsste man dem letzten Argument von mir entnehmen können. Der Erfolg der Nation ist in der Tat von Konkurrenz abhängig gemacht worden. Davon ist der demokratische Wirtschaftsstaat, da kann er noch so mächtig sein, abhängig. Die Lüge, mit der normalerweise das Sachzwang-Argument daherkommt, heißt, besteht darin zu sagen, wir können nicht so, wie wir wollen. Das ist Unfug. Das ist Unfug. Denn der politische Wille, Kapitalismus ist unser Mittel, schließt ja bei Demokraten die Entscheidung über die Freisetzung dieses Instruments, über die Unterwerfung unter seine Regeln, seine Gesetzmäßigkeiten ein. Also haben sie gefälligst auch das zu akzeptieren, fällt also das noch unter ihr Wollen, was da jeweils rauskommt. Da können sie sich nicht drücken. Das trifft übrigens, das habe ich jetzt nur mal an der Abteilung Wirtschaftspolitik gemacht, das trifft übrigens für die Ausländerpolitik und die Außenpolitik gleichermaßen zu.